Zofa. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Die BMW Group ist weiter auf Erfolgskurs. Unser profitables Wachstum setzt sich fort. Wir arbeiten intensiv an den Herausforderungen unserer Branche. Wir entwickeln zielstrebig die Mobilität von morgen. Ein starkes zweites Quartal liegt hinter uns mit neuerlichen Bestwerten. Es war das absatzstärkste Quartal in der Geschichte der BMW Group, über 475.000 Einheiten. Es war das umsatzstärkste Quartal in der Geschichte der BMW Group, €19,2 Milliarden. Das Konzern-EBIT lag erneut über €2 Milliarden. Wir sind weiter auf hohem Niveau profitabel. Die EBIT-Marge im Segment Automobile betrug 11,6%. Wir liefern, was wir versprechen. Das erwarten unsere Kunden, das erwarten auch alle anderen Stakeholder von der BMW Group. Dabei profitieren wir von unserer Strategie Number One, unseren starken Marken sowie unseren attraktiven Produkten und Dienstleistungen. Nach einer Studie des Reputation Institute ist die BMW Group weltweit das Unternehmen mit dem besten Ruf vor Google und vor Apple. Die jährliche Umfrage der Unternehmensberatung Millward Brown hat bestätigt, BMW ist die wertvollste Automobilmarke der Welt. Auf dem Automobilforum in Stuttgart erhielten wir den OEM of the Future Award als zukunftsfähigstes Automobilunternehmen der Welt. Unsere Modelle sind weiter gefragt: der BMW 1er und der X1, die neue BMW 3er Limousine und das 3er Cabrio, der BMW 5er und der X5, die BMW 6er Reihe mit dem gerade eingeführten 6er Grand Coupé. Sie alle sind Segmentführer. Das spricht für die Substanz, das Design und die Effizienz unserer Fahrzeuge. Weltweit haben wir im ersten Halbjahr mehr als 900.000 Automobile der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce verkauft. Auch das ist ein neuer Spitzenwert in der Geschichte des Unternehmens. Vor allem aber stehen wir auf einem starken finanziellen Fundament. Das gibt uns Zuversicht und Freiraum für die notwendigen Zukunftsinvestitionen. Die Automobilmärkte weltweit entwickeln sich nach wie vor heterogen. In vielen Wachstumsmärkten konnten wir im ersten Halbjahr zweistellige Zuwachsraten verzeichnen, ebenso in den großen Regionen Asien sowie Nord- und Mittelamerika. In Europa hingegen sind die Verbraucher verunsichert. Der Automobilmarkt leidet unter der Staatsschulden- und Eurokrise. Trotz schwieriger Rahmenbedingungen liegt unser Absatz immer noch auf Vorjahresniveau. Doch auch wir haben in einigen Ländern Europas 2012 deutlich weniger Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr. Da trifft uns die Härte des Marktes. Dennoch, wir stehen zu Europa. Europa ist für unser Unternehmen der größte Absatzmarkt. Hier verkaufen wir fast die Hälfte unserer Fahrzeuge. Hier haben all unsere Marken BMW, Mini und Rolls-Royce sowie Husqvarna ihre Heimat. Zu einem gemeinsamen Europa mit einem einheitlichen Währungsraum gibt es aus unserer Sicht keine Alternative. Der Euro hat hierzulande für Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand gesorgt. Er hat die Rolle Europas als Wirtschaftsmacht erheblich gestärkt. Darum fordern wir auch weiterhin ein entschlossenes Handeln der Staatengemeinschaft sowie eine weitsichtige Politik, die eine vernünftige Balance zwischen Sparen und Wachstum findet. Wir gehen davon aus, die Märkte werden weiterhin volatil bleiben. Denn auch in anderen Regionen der Welt trübt sich das Wachstum nachhaltig ein. Die Wettbewerbsintensität steigt. Die Risiken nehmen eher zu als ab. Wie reagieren wir darauf? Mit Flexibilität und vorausschauendem Handeln. Wir beobachten die Entwicklungen in den Märkten sehr aufmerksam und passen bei Bedarf unsere Produktionsvolumina an. Das festigt die Preise und stützt die Begehrlichkeit unserer Marken. Profitables Wachstum hat für uns Priorität. Durch unsere schlanken Strukturen und flexiblen Prozesse sind wir für künftige Schwankungen bestens gewappnet. Darüber hinaus setzen wir weiter auf ein weltweit ausbalanciertes Wachstum. Im ersten Halbjahr 2012 lag der Anteil unserer größten Einzelmärkte, Deutschland, USA und China, fast gleich auf. In absoluten Zahlen waren China und die USA unsere stärksten Märkte. Das Premium-Segment in China bietet auch künftig gute Wachstumschancen. Deshalb bauen wir unser Engagement vor Ort weiter aus. Ende Mai haben wir mit unserem Partner Brilliance China Automotive das zweite Werk in Tiexi eröffnet. Bei Bedarf können wir am Standort Shenyang mittelfristig bis zu 400.000 Einheiten fertigen. Mit dem neuen BMW X1 und der neuen BMW 3er Limousine in der Langversion rollen in Tiexi zwei echte Premieren vom Band. Des Weiteren werden wir gemeinsam die Motorenproduktion in China weiterentwickeln. Die derzeitige Fertigung wird dazu in ein neues Motorenwerk mit höherer Fertigungstiefe in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugwerks in Tiexi verlagert. Auch hier wird uns mittelfristig eine Kapazität von 400.000 Einheiten pro Jahr zur Verfügung stehen. Aber auch in Nordamerika bleibt dank positiver Demografie ein Markt mit großem Potenzial. Darum erweitern wir unsere Kapazitäten in Spartanburg. Ab Herbst bringen wir darüber hinaus den neuen BMW 3er mit xDrive sowie den BMW X1 auf den Markt. Beide Fahrzeuge werden für zusätzliche Impulse sorgen. Und das können unsere Kunden weltweit 2012 noch erwarten. Den neuen BMW 1er Dreitürer, erstmals auch mit xDrive, den neuen BMW 3er Touring und den Active Hybrid 3, den überarbeiteten BMW X1, unser Flaggschiff, den neuen BMW 7er, das neue BMW M6 Coupé, bei der Marke Mini das Sondermodell Mini Clubman und bei Rolls-Royce die Phantom Series Tour. Das alles stimmt uns zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für das Geschäftsjahr 2012 erreichen. Gleichzeitig blicken wir schon heute weit in die Zukunft. 2016 wollen wir über 2 Millionen Fahrzeuge verkaufen. Dafür schaffen wir, meine Damen und Herren, jetzt die Voraussetzungen. Für das Wachstum der Marke Mini bauen wir unsere britischen Standorte Oxford, Swindon und Hemsall weiter aus. Die geplanten Investitionen bis 2015 erhöhen sich auf insgesamt 750 Millionen Pfund. Damit ist klar, Großbritannien bleibt langfristig das Herz der Marke Mini. Mit dem niederländischen Automobilwerk Netcar verhandeln wir darüber hinaus über eine künftige Auftragsfertigung. Unser Ziel ist mehr Kapazität bei gleichzeitig hoher Flexibilität und attraktiven Produktionskosten. Meine Damen und Herren, die Automobilindustrie steht wie kaum eine zweite Branche im Fokus politischer Einflussnahme. Die aktuelle Vorlage der EU-Kommission sieht vor, bis 2020 die durchschnittlichen CO2-Emissionen von Neuwagen auf 95 Gramm pro Kilometer zu reduzieren. Eine gewaltige Herausforderung. Ähnliche Vorschriften gelten für China und die USA. Die Fahrzeuge der BMW Group stoßen heute in Europa durchschnittlich 145 Gramm CO2 pro Kilometer aus, 30% weniger als noch 1995. Damit haben wir mehr getan als die meisten anderen Hersteller. Dennoch, die Reduzierungen, die vor uns und der gesamten Branche liegen, sind enorm. Sie fordern massive Investitionen in neue Technologien. Es ist die größte Zäsur, die die Automobilindustrie je erlebt hat. Wir nehmen diese Herausforderung an und setzen uns weiter ambitionierte Ziele. Bis 2020 wollen wir den CO2-Ausstoß unserer weltweiten Flotte gegenüber Mitte der 90er Jahre halbieren. Dazu gehen wir zwei Wege parallel, Evolution und Revolution. Der Verbrennungsmotor wird auf absehbare Zeit die dominierende Antriebsform bleiben. Darum entwickeln wir ihn konsequent weiter. Mit der Efficient Dynamics machen wir ihn noch sparsamer und emissionsärmer. Das ist Evolution. Fest steht aber auch, für die umweltpolitischen und selbstgesteckten Ziele brauchen wir die neuen Technologien, Plug-in-Hybride und Elektrofahrzeuge. Damit verbinden wir auch eine nachhaltige Produktion, den Einsatz neuer Werkstoffe und innovative Mobilitätsdienstleistungen. All das ist Revolution. Ende 2013 startet die Serienproduktion unserer BMW i-Modelle. Beide Fahrzeuge, der i3 und der i8, geben der automobilen Zukunft ein innovatives Gesicht. Sie sind maßgeschneidert für den elektrischen Antrieb. Beide Fahrzeuge fertigen wir hier in Deutschland. Der Großteil der Produktion erfolgt im Werk Leipzig. Aus den Werken Dingolfing und Landshut kommen Carbonteile für die Karosserie und wichtige Komponenten für den Elektroantrieb. Zwei Gründe waren für uns ausschlaggebend. Erstens, wir nutzen das langjährig gewachsene Know-how unserer Mitarbeiter und entwickeln es gezielt weiter. Zweitens, wir leisten unseren Beitrag als Automobilhersteller, damit Deutschland Leitanbieter und Leitmarkt für Elektromobilität wird. In Deutschland wurde das Automobil erfunden. In Deutschland wurde es durch eine Vielzahl von Innovationen weiterentwickelt. Gerade die Premium-Hersteller haben das Autofahren moderner, effizienter und sicherer gemacht. Made in Germany ist heute ein Qualitäts- und Gütesiegel in aller Welt. Es steht für Ingenieurskunst, Zuverlässigkeit und Hightech. Dafür sind die Kunden bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Diese Spitzenposition gilt es zu verteidigen. Fährt der Technologie- und Innovationsstandort Deutschland doch in erster Linie auf vier Rädern? Dazu brauchen wir die richtigen Rahmenbedingungen, Anreize und Impulse, gerade in der Startphase. Die Elektromobilität zum Durchbruch zu verhelfen, das ist und bleibt eine Gemeinschaftsaufgabe. Wenn es uns gelingt, unser Land zur Speerspitze der Elektromobilität zu machen, dann profitieren wir alle. Die beteiligten Unternehmen, der Wirtschaftsstandort Deutschland und die Menschen, die hier leben und arbeiten. Meine Damen und Herren, die Anforderungen an unsere Branche sind überaus komplex. Alles allein machen zu wollen, wäre wenig sinnvoll. Darum kooperieren wir mit starken Partnern. Seit März betreiben wir gemeinsam mit der Toyota Motor Corporation Grundlagenforschung im Bereich der Lithium-Ionen-Batterietechnologie. Beide Unternehmen sind Innovationsführer, beide Unternehmen setzen Maßstäbe in Sachen nachhaltiger Mobilität. Wir wollen künftig noch enger zusammenarbeiten. Im Rahmen einer Absichtserklärung prüfen wir entsprechende Möglichkeiten. Bei der Entwicklung elektrifizierter Antriebe, bei der Entwicklung von Brennstoffzellen, bei der Forschung im Bereich Leichtbau oder bei zukünftigen Fahrzeugarchitekturen. Die individuelle Mobilität in ein neues Zeitalter zu führen, das ist ebenso spannend wie anspruchsvoll. Wir stellen uns diese Aufgabe in einem hochvolatilen Umfeld. Das verlangt unsere ganze Innovationskraft, das verlangt Mut, Ausdauer und Disziplin. Die Herausforderung gleicht einem Marathonlauf und den gewinnt man nicht mit einem Sprint auf den letzten Metern. Darum streben wir weiter nach profitablem Wachstum. Darum stellen wir jetzt die Weichen für die Mobilität von morgen. Darum handeln wir verantwortungsvoll und nachhaltig. Das ist unser Weg. Das ist der BMW-Weg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
So, vielen Dank, Herr Dr. Reithofer. Es wird nun Herr Dr. Eichinger fortfahren. Herr Dr. Eichinger, bitte.
Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite einen guten Morgen. Die BMW Group hat das zweite Quartal erfolgreich abgeschlossen. Wir haben intensiv in unsere Zukunft investiert. Unsere Profitabilität ist weiterhin hoch. Im Konzern haben wir erstmals einen Umsatz von mehr als 19,2 Milliarden Euro im Quartal erzielt. Das Quartalsergebnis vor Steuern beträgt 1,98 Milliarden Euro und liegt unter dem Vorjahresquartal. Darin hatten wir allerdings Sondereffekte in Höhe von 464 Millionen Euro ausgewiesen. Das erste Halbjahr 2012 ist unser bestes überhaupt bei Absatz, Umsatz und nach Bereinigung dieser Sondereffekte auch beim Ergebnis. Die BMW Group ist weiter auf Wachstumskurs. Im ersten Halbjahr 2012 haben wir neue Mitarbeiter an Bord genommen. Wir bauen im Automobilsegment Kernkompetenzen bei den Zukunftsthemen Leichtbau und alternative Antriebe auf. Jetzt zum Segment Automobile. 475.000 Auslieferungen im zweiten Quartal sind ein neuer Rekord. Absatztreiber waren der neue BMW 1er und die neue 3er Limousine. Aber auch unser X3 und X5, die 5er Reihe und die neuen 6er Modelle waren bei den Kunden beliebt. Weltweit hat sich unser Absatz weiter positiv entwickelt. Zuwächse verzeichnen vor allem unsere beiden größten Einzelmärkte, China und die Vereinigten Staaten, aber auch viele Emerging Markets in Asien, Mittel- und Südamerika. Dagegen hat sich die Wirtschaftslage in Europa weiter eingetrübt. Unser Absatz liegt in einigen europäischen Märkten unter Vorjahr. Wir spüren dort, wie andere Hersteller auch, eine erhöhte Wettbewerbsintensität. Weltweit ist unser Absatz im zweiten Quartal um 5,4% gewachsen. Unser Segmentumsatz liegt erstmals über 17 Milliarden Euro. Das Volumenwachstum und Währungseffekte haben das Ergebnis des Segments positiv beeinflusst. Im zweiten Quartal haben wir ein EBIT im Segment Automobile von 2,02 Milliarden Euro erzielt. Unsere Profitabilität liegt weiterhin auf hohem Niveau im Quartal und im Halbjahr, beträgt sie 11,6%. Wie angekündigt, hatten wir Vorleistungen für Zukunftsprojekte, für neue Technologien und für den Ausbau von neuen Geschäftsfeldern, die erst morgen zur Wertschöpfung beitragen. Wir brauchen diese Investitionen in Leichtbau, alternative Antriebe und Mobilitätsdienstleistungen, um auch in Zukunft unsere führende Stellung zu behaupten. auf unveränderte Mobilitätsbedürfnisse und auf strengere CO2-Anforderungen bereiten wir die BMW Group konsequent vor. Im Gesamtjahr wenden wir für derartige Zukunftsinvestitionen rund 1 Milliarde Euro mehr auf. Die dynamische operative Geschäftsentwicklung im Segment hat im ersten Halbjahr zu einem starken operativen Cashflow und einem Free Cashflow in Höhe von 2,5 Milliarden Euro geführt. Wir rechnen hier im weiteren Jahresverlauf mit einer positiven Entwicklung. Wir streben unverändert einen Free Cashflow von über 3 Milliarden Euro an. Meine Damen und Herren, das Segment Finanzdienstleistungen ist weiter auf Wachstumskurs. Financial Services hat im zweiten Quartal von den Absatzzuwächsen profitiert. Dem Segment kommen weiterhin die vorsichtigere Restwertsetzung der vergangenen Jahre und das geringere Rückläufervolumen zugute. Mehr als 346.000 Leasing- und Finanzierungsverträge mit Endkunden hat Financial Services im zweiten Quartal abgeschlossen. Das ist ein Plus von 10% gegenüber dem Vorjahresquartal. Zuwächse verzeichneten vor allem die Regionen Europa, Mittlerer Osten und Asien-Pazifik. Das Wachstum in Europa ist vor allem auf den Erwerb der ING-Car-Lease zurückzuführen. Zum Stichtag hat sich der gesamte Vertragsbestand auf insgesamt 3,69 Millionen Verträge erhöht. Darin sind auch die Abschlüsse der ING-Car-Lease berücksichtigt. Unser Flottendienstleister Alphabet hat die Integration der ING-Car-Lease vorangetrieben. In einzelnen europäischen Märkten wie in den Niederlanden, Spanien und Belgien ist sie vollständig abgeschlossen. Alphabet hat seine Marktposition weiter ausgebaut. Unser Tochterunternehmen ist mittlerweile der viertgrößte europäische Flottendienstleister. An den internationalen Finanzmärkten konnte sich die BMW Group wie bisher zu attraktiven Konditionen refinanzieren. Unser Finanzdienstleistungsgeschäft hat davon profitiert. Financial Services hat ein Quartalsergebnis vor Steuern von 431 Millionen Euro erzielt. Darin enthalten ist ein positiver Sondereffekt in Höhe von 35 Millionen Euro aus dem Beendigungsgeschäft mit Leasingfahrzeugen. Das Ergebnis liegt unter demjenigen des Vorjahresquartals. Im vergangenen Jahr hatten wir einen Sondereffekt von 379 Millionen Euro ausgewiesen. Bereinigt um diesen Einmaleffekt läge das Segmentergebnis jedoch um etwa 10% über dem Vorjahr. Der Anteil der durch das Segment Finanzdienstleistungen vermittelten Neufahrzeuge der BMW Group beträgt im zweiten Quartal 38,7%. Er ist gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig. Dies ist bedingt durch den rasch wachsenden Anteil des chinesischen Marktes mit einer vergleichsweise niedrigen Penetrationsrate. Die Risikosituation ist im zweiten Quartal weitgehend unverändert. Wie erwartet sind die Risiken im Kreditgeschäft stabil geblieben. Allerdings ist die Situation in Südeuropa weiter angespannt. Hier erwarten wir kurzfristig keine Verbesserung. Auch das Restwertniveau unserer Leasingrückläufer ist im zweiten Quartal stabil geblieben. In einigen europäischen Märkten, vor allem in Südeuropa, haben die Gebrauchtwagenpreise generell nachgegeben. Wir rechnen für das zweite Halbjahr mit einer volatileren und uneinheitlichen Marktentwicklung, die wir entsprechend in unserer Risikovorsorge zur Absicherung steigender Restwertverluste berücksichtigt haben. Jetzt zum Segment Motorräder. Im zweiten Quartal haben wir mehr als 37.000 Motorräder der Marken BMW und Husqvarna ausgeliefert. Gegenüber dem Vorjahr war der Absatz rückläufig. Die Ursache dafür war die Marktentwicklung in Südeuropa. Dagegen erzielten wir Zuwächse in Brasilien, in den USA sowie in Japan, Frankreich und Deutschland. Der Umsatz im Berichtszeitraum ging volumenbedingt zurück auf 410 Millionen Euro. Dennoch haben wir zum Stichtag ein höheres EBIT von 48 Millionen Euro erzielt. In der zweiten Jahreshälfte rechnen wir mit einer positiven Entwicklung durch die Markteinführung der neuen Scooter-Modelle bei BMW und der Husqvarna-Neuheiten TR650 Strada und TR650 Terra. Dies sollte sich entsprechend auf den Umsatz und das Ergebnis des Segments auswirken. Meine Damen und Herren, wir steuern mit vorsichtigem Optimismus in die zweite Jahreshälfte. Die BMW Group ist mit einem jungen und attraktiven Modellportfolio am Markt. Wir erwarten weitere Absatzimpulse im zweiten Halbjahr. Neue, attraktive Modelle wie die neue Sima Limousine, der Dreier Touring und die dann erhältliche Dreierlimousine mit der Allradtechnologie X-Drive stärken unser Absatzvolumen. In den USA erscheint die Modellüberarbeitung des X1. In China sind dann die lokal produzierten Automobile X1 und Dreierlimousine in der Langversion im Handel. Von diesem attraktiven Produktmomentum profitieren wir in den nächsten Monaten. Die BMW Group arbeitet dieses Jahr intensiv an ihrer Zukunft. Die kommenden BMW i-Modelle revolutionieren den bisherigen Automobilbau und die Industrie. In diesem Jahr haben wir, wie angekündigt, hohe Vorleistungen in der Größenordnung von rund 1 Milliarde Euro zusätzlich zu bewältigen. Wir haben die finanzielle Stärke, um diese Zukunftsinvestitionen zu schultern. Das wirtschaftliche Umfeld könnte sich im zweiten Halbjahr weiter eintrüben. Wir sehen insbesondere zwei Risiken, die weitere Verschärfung der wirtschaftlichen Situation in Europa sowie eine mögliche Abschwächung des Wachstums in China. Beides könnte zu einem verstärkten Wettbewerb führen. Die Volatilität in den Märkten dürfte weiter anhalten. Wir bleiben vorsichtig und beobachten die weitere Entwicklung. Sollten sich die Rahmenbedingungen stärker als bisher absehbar verändern, werden wir konsequent reagieren und unsere Flexibilität nutzen. Wir könnten dann trotz Gegenmaßnahmen mögliche Ergebnisbelastungen nicht vollständig ausschließen. Unter den Voraussetzungen, dass sich die Rahmenbedingungen nicht deutlich verschlechtern, halten wir an der gegebenen Prognose fest. Wir wollen bei allen drei Premium-Marken Rekordabsätze erreichen. Wir streben ein Konzernergebnis und ein Ergebnis im Automobilsegment über dem Vorjahr an. Die EBIT-Marge im Automobilsegment soll am oberen Rand des Zielkorridors von 8-10% liegen. Wir beabsichtigen, unsere Renditeerwartungen auch über das Jahr 2012 hinaus zu erreichen. Die Bandbreite der EBIT-Marge kann dabei in Abhängigkeit von politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zukünftig auch über- oder unterschritten werden. Im Segment Finanzdienstleistungen erwarten wir trotz der höheren Volatilität eine positive Geschäftsentwicklung. Wir gehen davon aus, dass der Vertragsbestand weiter wächst. Wir streben einen Return on Equity von über 18% an. Unsere solide und vorausschauende finanzielle Steuerung behalten wir bei. Wir richten die BMW Group weiter auf nachhaltige Profitabilität und Wachstum aus. Die Kernziele unserer Unternehmensstrategie sind die Leitplanken für unsere weitere Geschäftsentwicklung. Jetzt stehen wir Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.
So, vielen Dank. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nun Zeit für Ihre Fragen. Ich möchte die Kollegen nun bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz zu geben.
Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Tasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Fragen zu stellen. Sollten Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage, bitte. Die erste Frage kommt von Frau Dorothee Champer von Bloomberg News. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen, die Herren. Vielleicht könnten Sie an der Aktienkursreaktion ist ja eine gewisse Enttäuschung abzulesen. Vielleicht könnten Sie zuerst darauf reagieren. Dann zielt meine zweite Frage darauf. Sie haben die Problemregionen China und Europa schon benannt. Wie besorgt sind Sie denn über die Entwicklung dort oder um Ihr Bild aufzunehmen? Wie dunkel sind dort die Wolken am Himmel bei Europa in Bezug auf Preis und Nachfrage und in China das nachlassende Wachstum? Dann hat Herr Aichinger gesprochen von einer erhöhten Risikovorsorge wegen größeren Restwertrisiken, hat das aber nicht beziffert, meine ich. Und insgesamt, also ich hatte begonnen mit der Kapitalmarktreaktion, scheint sie eher enttäuschend zu sein, aber Sie haben ja in Ihrem Bericht versteckt, dass Sie jetzt eine höhere Wachstumsrate global erwarten von mittlerweile 5,6% zu vorher 4%. Vielleicht könnten Sie dazu auch noch Stellung nehmen. Vielen Dank.
Also das waren jetzt, Frau Champer, in einer Frage 4 Fragen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Wir beginnen mal mit Herrn Dr. Aichinger, mal zum Thema Aktienkurs, erhöhte Risikovorsorge. Und dann würde ich Herrn Dr. Reithofer bitten, zu China und Europa und auch noch mal speziell zu den Wachstumsraten was zu sagen. Herr Dr. Aichinger.
Ja nun, also Gewinneinbruch
kann ich auf der operativen Seite natürlich nicht so leicht nachvollziehen. Ich denke, man muss schon ein bisschen hinter die Zahlen sehen. Wir haben es ja gerade schon in der Rede vernommen. Wir hatten ja einen erheblichen Einmaleffekt im letzten Jahr, im ersten Halbjahr von insgesamt 524 Millionen Euro. Da ging es um Restwertrückstellungen, die wir in der Krise gebildet hatten, die wir auflösen mussten. Und ich meine, das hat natürlich nichts mit operativer Performance zu tun. Insofern verändert sich damit natürlich auch die Vergleichsbasis. Und das hatte ich gesagt, wenn wir eine faire Vergleichsbasis wählen, das heißt die operative Leistung des Unternehmens beurteilen und die Einmaleffekte eben rausnehmen, dann liegt das Konzernergebnis über Vorjahr und es liegt auch absolut im Plan und auf unseren Erwartungen. Insofern haben wir ja auch die Guidance bestätigt. Ich möchte das, denke ich, schon ein bisschen relativieren. Auf den ersten Blick hat es vielleicht für den einen oder anderen anders ausgesehen, aber wenn man richtig hinschaut, dann kann man das schon erkennen. Gut, das war das Erste. Das Zweite, die Frage nach der Risikovorsorge. Bestimmte Entwicklungen in Südeuropa haben sich ja schon im letzten Jahr abgezeichnet und wir haben im vierten Quartal auch nochmal die Risikovorsorge speziell für die südeuropäischen Märkte erhöht, im Vorgriff auf die Entwicklung, die wir jetzt auch sehen.
Gut, vielen Dank. Dann der zweite Teil, China und Europa und Wachstumsraten. Herr Dr. Reithofer.
Also vielleicht nochmal zu den Märkten insgesamt. Wir müssen feststellen, dass sich die Automobilmärkte weltweit nach wie vor heterogen entwickeln. Wenn ich jetzt mal auf einzelne Regionen eingehe, dann ist unsere Sicht der Dinge folgende. Wir erwarten im Jahr 2012 eine Fortsetzung des Wachstumstrends in den Emerging Markets, wie zum Beispiel in China und Russland. Wir gehen davon aus, dass die BMW Group 2012 in China weiterhin schneller als der Markt wachsen wird. Und wir gehen auch weiterhin davon aus, dass die Nachfrage in Asien und Amerika steigt zwar inzwischen nicht mehr ganz so rasant, aber immer noch kräftig. Also das ist mein Statement zu China, zu Russland und zu Emerging Markets. In Europa müssen wir feststellen, ist die Nachfrage trotz der Herausforderungen in Südeuropa stabil. Gilt das also für die BMW Group. Und ich habe ja vorher in meiner Rede gesagt, Frau Ciampa, in der zweiten Jahreshälfte werden wir neue Fahrzeugmodelle auf den Markt bringen. Ich nenne jetzt nochmal die Beispiele. Zum Beispiel eine Dreierlangversion in China, die jetzt in den Markt eingeführt wird. Zum Beispiel den X1 in China, den wir jetzt zu produzieren begonnen haben in unserem Werk in Tichy. Dann führen wir vor allen Dingen ein wichtiges Modell ein für die europäischen Märkte, nämlich den BMW 3er Touring. Der X1 und der BMW 7er haben gerade eine Modellüberarbeitung hinter sich. Und wir gehen davon aus, dass diese Fahrzeuge uns in der zweiten Geschäftsjahreshälfte weitere Wachstumsimpulse geben werden. Und was uns auch wichtig ist, und ich glaube, was man vor allen Dingen feststellt bei international ausgerichteten Automobilunternehmen, wir streben weltweit weiterhin eine ausbalancierte Absatzverteilung an. Und wenn ich da mal ein Beispiel nennen darf, wir sind in den USA roundabout 17% gewachsen. Wir sind in China roundabout 17% gewachsen, in Deutschland zwischen 15% und 16%. Nur damit Sie ein Gefühl bekommen für Wachstumsraten in den wichtigsten Märkten. Und dann lassen Sie mich an der Stelle nochmal sagen, Anteile. Dann vielleicht nochmal zum globalen wirtschaftlichen Umfeld. Ich meine, wir müssen feststellen, dass das globale wirtschaftliche Umfeld sie angesichts der Eurokrise und der hohen Staatsverschuldung in einigen Ländern im zweiten Quartal weiter eintrüben kann. Und lassen Sie mich an der Stelle auch betonen, die BMW Group hat in den letzten Jahren immer eine realistische Sicht der Dinge aufgezeigt. Und ich muss sagen, das werden wir auch weiterhin tun. Also das heißt, wie sich für uns die Sicht auf Europa und andere wichtige Märkte darstellt, und lassen Sie mich an der Stelle auch nochmal betonen, wir haben unter schwierigen Marktbedingungen, vor allem in Südeuropa, mit 11,6% EBIT-Marge im Automobilgeschäft ein starkes Signal der Leistungsfähigkeit der BMW Group gesetzt.
Vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Thomas Fromm von der Süddeutschen Zeitung. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen, meine Herren. Dr. Reithofer, Sie haben gerade ein sehr starkes Plädoyer für die Euro-Rettung gehalten. Wie weit würden Sie denn gehen bei der Euro-Rettung? Würden Sie so weit gehen wie EZB-Chef Mario Draghi, der jetzt unbegrenzt Staatsanleihen aufkaufen möchte? Ich meine, da findet ja gerade doch ein sehr erheblicher Richtungsstreit statt. Wo würden Sie sich da positionieren? Zweitens, es wurde immer wieder kritisiert, dass deutsche Hersteller als Bauer großer Autos jetzt durch die jüngsten Kommissionspläne zur CO2-Berechnung benachteiligt wären gegenüber Volumenherstellern wie Fiat. Sehen Sie das auch so? Sind die deutschen Hersteller da benachteiligt? Wenn das so ist, sehen Sie die Möglichkeit, diese Beschlüsse nochmal zu verändern? Und drittens, Pläne für den Fall, dass sich die Krise weiter verschärft. Ist Kurzarbeit eine Option, so wie das schon vor einigen Jahren der Fall war? Vielen Dank.
Gut, danke Herr Fromm. Herr Dr. Reithofer.
Nein, Herr Fromm, Sie merken mein Zögern. Sie stellen mir mit der Eurozone eine, lassen Sie mich so betonen, eine herausfordernde Frage. Ich möchte mal so beginnen, die Frage zu beantworten. Das ist jetzt meine Meinung. Die Rettung des Euros darf natürlich nicht zulasten der industriellen Wettbewerbsfähigkeit erfolgen. Geldwertstabilität sollte das oberste Ziel der Geldpolitik bleiben. Also mit dem Statement möchte ich schon mal einsteigen. Ich glaube, das beantwortet einen Teil Ihrer ersten Frage. Dann, wir sind immer noch der Meinung, wenn wir die 17 Euro-Staaten sehen und wenn wir sehen, dass die 17 Euro-Staaten für uns ein Währungsraum sind, dieser Währungsraum vergrößert unseren Heimatmarkt Deutschland, lässt im Prinzip die 17 Euro-Staaten unser Heimatmarkt sein, weil eben keine Fluktuationen zwischen verschiedenen Währungen sind und so weiter. So, und jetzt, wenn wir einfach mal berücksichtigen, wenn eine Eurozone nicht mehr bestehen würde, würde eine potenziell eingeführte D-Mark aufgewertet werden, und zwar drastisch aufgewertet werden. Das würde ja nicht nur betreffen unsere Währung dann gegenüber den 16 Währungen der anderen jetzigen Euro-Länder, sondern das würde auch bedeuten gegenüber einem Renminbi, würde bedeuten gegenüber einem Dollar und so weiter. Und wir sind schon der Meinung, dass wir das in Deutschland merken würden, in einem deutlichen Nachlassen des Exportes, der ja die letzten 2-3 Jahre deutlich getrieben hat, was die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland angeht. Und wir sind auch der Meinung, dass das ein sehr realistisches Bild ist. Und ich meine, Sie haben vorher gehört, was ich gesagt habe. Die Rettung des Euro darf nicht zulasten der industriellen Wettbewerbsfähigkeit erfolgen. Und auch wir sind der Meinung, Geldwertstabilität sollte das oberste Ziel der Geldpolitik bleiben. Aber ganz klares Plädoyer von meiner Seite nochmal für die Erhaltung der Eurozone, weil die Eurozone, ich möchte das nochmal auf diesen kurzen Nenner bringen, ist unser Binnenmarkt. Ist unser Binnenmarkt. Dann der zweite Punkt, Kommissionspläne zu CO2. Ich meine, die BMW Group stellt das Ziel von 95 Gramm pro Kilometer nicht in Frage. Wir haben uns, und wir haben das häufig in der Öffentlichkeit auch betont, zur Erfüllung der 2020er Grenzwerte verpflichtet. Und heißt natürlich auch für uns, Herr Fromm, dass Strafzahlungen für die BMW Group keine Option sind. Und jetzt zu der ganzen Geschichte Vorschläge der EU-Kommission. Die Vorschläge der EU-Kommission benachteiligen die deutschen Premium-Hersteller und setzen, was uns eigentlich viel wichtiger ist noch, keinerlei Anreize für die beschleunigte Einführung alternativer Antriebe bzw. anderer Innovationen. Das ist, also ich meine, wenn wir das Ganze, Herr Fromm, unter umweltpolitischen Gesichtspunkten sehen und sagen, es geht in erster Linie um umweltpolitische Gesichtspunkte, dann müssen wir doch sagen, müsste so ein neuer Kommissionsvorschlag Anreize haben für die beschleunigte Einführung alternativer Antriebe bzw. anderer Innovationen. Und deshalb gehen wir zusammen mit den Verbänden, vor allen Dingen mit dem VDA als BMW Group in die Bütt und wollen eine Verbesserung des Kommissionsentwurfs haben und setzen natürlich jetzt die nächsten Monate auf die Kraft der Gespräche. Ich hoffe, ich war deutlich genug.
Ja, das war sehr deutlich. Hm?
Und wenn Sie das zweite Quartal sehen, Herr Fromm, und wenn Sie unseren Geschäftsbericht genauer betrachten, dann werden Sie vor allen Dingen feststellen, dass unsere Entwicklungsleistungen im zweiten Quartal deutlich nach oben gegangen sind. Herr Eichinger kennt die Zahl, der kann sie Ihnen nachliefern, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, waren es über 300 Millionen. Im ersten Halbjahr, muss ich korrigieren, im ersten Halbjahr über 300 Millionen mehr. Und das ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass wir eben jetzt massiv in die Vorleistungen einsteigen müssen, um diese Ziele im Jahr 2020 zu erreichen. Und Herr Fromm, das wird auch so weitergehen. Und lassen Sie mich an der Stelle sagen, deshalb haben wir auch immer von einem Zielkorridor gesprochen von 8-10% EBIT-Marge im Automobilsegment und nicht von 10-14%.
Gut, vielen Dank. Nächste Frage bitte.
Thema Kurzarbeit war noch.
Momentan, Herr Fromm, kein Thema für uns.
Okay.
Ich meine, man muss wirklich die Kirche, lassen Sie mich an der Stelle nochmal sagen, im Dorf lassen. Wir haben in der Automobilsparte ein EBIT erzielt von roundabout 2 Milliarden, haben eine EBIT-Marge von 11,6%. Ich glaube, man sollte uns nicht mit Herstellern in einen Topf stecken, die derzeit nicht so hohe Gewinnniveaus haben wie die BMW Group.
Danke.
Die nächste Frage kommt von Herrn Stefan Kroneck von der Börsenzeitung. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Tag. Ich habe auch mehrere Fragen. Es geht einmal um den Ausblick. Sie haben ja schon mehrfach betont, erste Halbjahr haben Sie eine EBIT-Marge im Automobilsegment von 11,6% erreicht, enttäuschen aber den Markt mit einer ziemlich lauen Jahresprognose mit dieser Range von 8-10% am oberen Ende. Gehen Sie denn davon aus, dass die Märkte jetzt im zweiten Halbjahr deutlich einbrechen, oder gibt es noch weitere Mehrkosten, dass Sie mit dieser vorsichtigen Prognose den Markt enttäuschen müssen? Der andere Punkt ist das geplante BMW-Montagewerk in Brasilien. Wie sieht es denn da eigentlich aus, Herr Reithofer? Sie hatten ja schon angekündigt, dass demnächst eine Entscheidung gefällt wird. Bisher ist noch gar nichts passiert. Wer macht denn eigentlich derzeit diese Machbarkeitsstudie? Haben Sie das intern in Auftrag gegeben oder macht es ein Wirtschaftsprüfer? Dann würde mich mal interessieren, das EBIT pro verkauften Fahrzeug in China. Wie hoch sind denn da die Zahlen fürs erste Halbjahr und für das zweite Quartal? Ich komme da auf Werte von 60.000 bis 70.000 Euro pro Fahrzeug. Das finde ich fast schon astronomisch. Bitte klären Sie mich doch da auf. Dann zum Thema Restwertrisiken aufgrund der Rezession in Südeuropa. Müssen Sie da was nachschießen, Herr Eichiner? Sie hatten ja da einige schon angedeutet. Nennen Sie doch mal uns bitte Summen. Danke.
Danke, Herr Kronik. Das waren vier Teilfragen. Ich würde mal sagen, wir fangen an mit Brasilien bei Herrn Dr. Reithofer und dann gebe ich weiter an Herrn Dr. Eichinger. Herr Dr. Reithofer zu Brasilien, bitte.
Mein Herr Kronik, deutliche Antwort zu diesem Thema. Wir kennen den Investitionsrahmen, was uns ein Werk in Brasilien kosten würde. Wir haben das ausgeplant. Auch die einzelnen Produktionsstufen, die wir in Brasilien brauchen, ist alles ausgeplant. Wir haben auch fest im Blick, wenn ich das an der Stelle auch mal sagen kann, einen bestimmten Ort, wo wir hingehen wollen. Aber bis heute hat die brasilianische Regierung noch kein Gesetz zur steuerlichen Behandlung importierter Fahrzeuge verabschiedet. Die Entscheidung, muss ich an der Stelle sagen, zum Bau eines neuen Werkes werden wir dann treffen, wenn die endgültigen und detaillierten Rahmenbedingungen bekannt und mittelfristig für uns positiv sind. Und ich glaube, das kann man auch von einer Aktiengesellschaft nicht anders erwarten. Ich meine, wir wollen einen positiven Business Case. Und wir werden dann positiv entscheiden, wenn wir die Rahmenbedingungen sauber kalkuliert haben. An der Stelle darf ich allerdings sagen, die Gespräche zwischen uns und dem brasilianischen Offiziellen laufen sehr, sehr konstruktiv.
Danke, Herr Dr. Reithofer. Herr Dr. Eichinger.
Herr Kroneck, jetzt nochmal zu Ihrer ersten Frage mit der Enttäuschung. Nach meinem Dafürhalten kann eine Enttäuschung immer nur dann entstehen, wenn etwas unerwartet kommt. Nun haben wir ja diese Guidance eigentlich schon zu Beginn des Jahres gegeben und wir halten sie exakt ein. Und auch damals haben wir schon gesagt, wir erwarten ein Ergebnis, ich möchte es nochmal präzisieren, am oberen Rand des strategischen Korridors. Genauer konnte man ja das auch noch nicht feststellen, denn wir haben doch sehr viel Volatilität da draußen. Jetzt bestätigen wir vollumfänglich diese Aussage wieder. Also ich würde mal sagen, wir sind da on track und Enttäuschung kann dann nur entstehen, wenn jemand spekuliert hat. Und auf Spekulationen lasse ich mich ja sowieso nicht ein. Das ist der erste Punkt. Der zweite war dann die Frage, wie es weitergeht, warum wir keine höhere Guidance geben für die Marge. Wir werden definitiv noch mehr Kosten haben. Es laufen jetzt die Vorleistungen hoch. Wir sprechen insgesamt von einer Größenordnung in diesem Jahr von 1 Milliarde Euro. Die notwendig sein wird, um jetzt die Zukunftsentwicklungen entsprechend abzusichern. Auch das haben wir schon gesagt zu Beginn des Jahres. Auch das ist absolut keine Überraschung und kommt jetzt genauso, wie wir es geplant haben. Und insofern stützt sich darauf auch letztendlich unsere Guidance ab. Natürlich können wir heute nicht genau sagen, wie wir rauskommen. Wir sind aber zuversichtlich, sonst hätten wir unsere Guidance geändert, dass wir diese Ziele in jedem Fall einfahren. Wenn es nicht, und das haben wir auch gesagt, jetzt wirklich zu deutlichen Einbrüchen noch kommt. Sie erinnern sich an die Situation, die wir 2008 erlebt haben, da ist plötzlich im September alles weggerutscht. Wenn sowas kommt, dann müssten wir revidieren. Aber wenn das nicht eintritt, gehen wir davon aus, dass wir unsere Ziele machen. Jetzt nochmal zum Thema China. Also das ist völlig out of range, was Sie hier mit 60.000 bis 70.000 Euro anzeigen. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn es so wäre. Vergessen Sie auch bitte nicht, die hohen Retailpreise enthalten Zölle. Sie halten sehr hohe Steuern, gerade für Fahrzeuge größer 3 Liter Hubraum. Und das geht ja alles weg. Das ist nicht das, was wir verdienen. Das bleibt in China. Und wir haben immer gesagt, der Ergebnisbeitrag, der liegt zwischen 20% und 30%. Das ist ungefähr das, was uns China momentan bringt. Restwertrisiken in Südeuropa, dazu auch noch eine Zahl. Leasingportfolio in diesen Staaten liegt bei ungefähr 7% des Gesamtportfolios, also ist Gott sei Dank sehr klein. Insofern ist natürlich auch der Betrag, der dort ins Risiko laufen kann, nicht so groß. Wir haben entsprechend Vorsorge, wie ich erwähnt habe, bereits im vierten Quartal 2011 getroffen. Derzeit haben wir eher positive Entwicklungen, weil wir das größte Leasingportfolio in den USA haben. Dort läuft sehr gut. Wir haben sogar Auflösungen machen müssen, weil wir doch Gewinne bei der Veräußerung der Gebrauchtwagen erzielen konnten. Also das ist jetzt die Situation in diesem Bereich und insofern sehe ich da uns ausreichend gewappnet.
Lassen Sie mich bitte noch auf das Statement von Herrn Aichiner eingehen. Apropos, Sie hatten ja erwähnt Spekulationen. Also es geht eigentlich auch nicht um Spekulationen, sondern wirklich um Erwartungen. Es gab ja schon einige Analysten, die erwartet hatten, dass BMW ihre Prognose für die EBIT-Marge im Automobilsegment erhöhen könnte. Jetzt stelle ich mir die Frage, was kann eigentlich noch passieren bei einem EBIT, bei einer EBIT-Umsatzrendite von 11,6%? Was müsste eigentlich passieren im zweiten Halbjahr? Womit rechnen Sie denn in den letzten 6 Monaten des Jahres bezüglich einer EBIT-Marge im Automobilsegment? Die müsste ja dann deutlich unter 10% liegen.
Das habe ich nicht gesagt. Ich spreche von einem oberen Rand. Ja. Und jetzt das genau auf 100 oder 50 Basispunkte hin oder her genau zu sagen, ist in diesem Umfeld schwierig. Also unsere Aussage gibt doch ein Signal. A, wir sind genauso zuversichtlich wie zu Beginn des Jahres, dass wir unsere Zahlen machen. Wir werden ein Rekordergebnis erreichen. Über Vorjahr ist die Aussage, die Marge wird an diesem oberen Ende liegen. Wo sie genau liegt, weiß ich jetzt auch nicht. Wir haben die Vorleistungen, die erheblich sind. Ich habe Ihnen ja gesagt, 1 Milliarde. Davon kommt der Großteil im zweiten Halbjahr. Und wir haben natürlich ein Umfeld in Europa, das momentan schwierig ist. Nicht? Und Europa zählt immer, das sind 48% unseres Absatzes und Umsatzes in Europa. Da ist Preisdruck, da ist Wettbewerb, die Märkte gehen runter. Wir müssen das ausgleichen in den anderen Märkten, müssen sehen, wie weit das auch geht. Also natürlich ist da Volatilität draußen, die wir sehen. Aber ich sage, wir haben ja auch eine entsprechende Stärke in unserem Portfolio. Und im zweiten Jahr, das möchte ich auch sagen, haben wir saisonal bedingt immer auch etwas höhere Kosten, dann speziell im vierten Quartal. Also das habe ich auch schon mehrfach gesagt, da ist immer ein Basiseffekt auch da, weil dort dann die Jahresrechnungen kommen etc., sodass wir dort auch einen gewissen saisonalen Effekt haben. Und in der Nutshell kommt man dann zu dem Ergebnis, dass wir eben die Guidance halten, immer noch eine starke EBIT-Marge haben werden, aber sie wird, denke ich, am oberen Ende liegen. Und ob es jetzt, sage ich mal, 9,9 sind oder 10,5 sind oder whatever, das können wir heute so genau noch nicht feststellen. Ja?
Sagen wir nochmal zu den Vorleistungen. Im zweiten Halbjahr, wenn Sie, Herr Reithofer, sagten...
Herr Kronek, es tut mir jetzt wirklich leid, aber Sie wissen, es gibt viele, viele Fragen. Also jetzt bitte ich um Verständnis.
Dann muss ich noch nachträglich fragen.
Gut, später. Wenn dann noch danke. Nachträglich auf die... Dankeschön fürs Verständnis, Herr Kronek. Nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Herrn Nikolaus Doll von Die Welt. Bitte sprechen Sie jetzt.
Guten Morgen aus Berlin. Ich habe 4 kurze Nachfragen. Die erste Frage ist, Sie hatten gesagt, dass Sie in einigen europäischen Märkten unter Vorjahresniveau liegen. Könnten Sie mal ein bisschen detaillierter noch sagen, welche Märkte das sind? Wenn der Grieche und der Portugiese sich zurückhält, dann mag das vielleicht marginal sein, aber sind es jetzt wirklich große und entscheidende Märkte? Und wie sehen Sie die Situation auf dem für BMW so wichtigen europäischen Markt insgesamt? Denn man hört ja auch, dass in dem an sich sehr stabilen deutschen Markt viele Fahrzeuge mit über Tageszulassungen und Rabatte in den Markt gedrückt werden. Nächste Frage ist, Herr Eichinger, Sie hatten kurz China erwähnt, dass sich dort möglicherweise ein Abschwung oder ein deutlich schwächeres Wachstum abzeichnen könnte. Können Sie nur mal einen Satz darüber verlieren, wie die Situation dort ist, warum Sie davon ausgehen, dass sich das weiter abschwächen könnte? Dritte Frage, wie sehen Sie, Herr Reithof und Herr Eichinger, die Entwicklung des globalen Automobilmarktes mittelfristig überhaupt? Das waren ja jetzt 3 sehr gute Jahre, wenn man ein Deutscher und wenn man ein Premium-Hersteller war, nicht gerade vielleicht ein japanischer Automobilbauer, ist so ein bisschen eine Beruhigung, ein Abschwächen, ein Ende des ganz großen Boomes insgesamt aus Ihrer Sicht erkennbar, wenngleich man ja davon ausgeht, dass die Absatzzahlen weltweit weiter steigen werden. Und letzte Frage, es geht um die Diskussion mit dem Betriebsrat über die Leiharbeiter. Da hat BMW angeblich angekündigt, dass man neue Stellen schaffen könnte, auch feste. Die Zahl 3200 geistert im Raum rum. Und ich fände es ganz toll, wenn Sie zur letzten Frage vielleicht nicht sagen könnten, dass Sie zu internen Verhandlungen derzeit noch keine Stellung nehmen wollen. Danke.
Gut, Herr Doll, vielen Dank. Herr Dr. Reithofer, bitte.
Herr Doll, zur Ihrer letzten Frage möchte ich zuerst antworten. Also es gilt immer noch die Aussage, wir arbeiten derzeit gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern eine Vereinbarung zur Gesamtflexibilität des Unternehmens aus und natürlich den damit verbundenen Flexibilitätsinstrumenten. Das heißt, ich möchte wirklich nochmal sagen, dieses Statement gilt für beide Seiten, für den Betriebsrat und für die Geschäftsführung. Wir sagen, wir wollen einen Flexibilitätsbaukasten und in diesem Flexibilitätsbaukasten wird Leiharbeitskräfte nur ein Teil davon sein. Das ist beiden Seiten wichtig. Und an der Stelle, diese Gespräche, möchte ich nochmal betonen, sind noch nicht abgeschlossen. So, mehr kann ich dazu nicht sagen, sind noch nicht abgeschlossen. Und wenn sie abgeschlossen sind, dann werden sie ein Statement vom Unternehmen bekommen, das bisher noch nicht gemacht wurde. Man muss an der Stelle das schon mal sagen, was bisher vom Unternehmen noch nicht gemacht wurde. Also noch nicht abgeschlossen. So, vielleicht jetzt nochmal zu den Märkten. Lassen Sie mich in Europa beginnen und lassen Sie uns mal gemeinsam die ersten 6 Monate betrachten. Also Europa, ich habe das vorhin auch gesagt, ist nach wie vor die absatzstärkste Region des Unternehmens. Und der Absatz blieb insgesamt mit 437.338 Automobilen auf Vorjahresniveau. Das waren minus 0,1%. In Europa. Dann, wenn wir auf Deutschland eingehen, dann hat Deutschland so ausgesehen, wir haben 142.158 BMW Group Fahrzeuge ausgeliefert, das heißt über alle unsere Marken, vorher übrigens auch über alle unsere Marken, und das hat einen leichten Rückgang von 1,5% bedeutet. Was natürlich uns vor allen Dingen im Mai und Juni belastet hat, war, dass wir natürlich aufgrund von bevorstehenden Modellwechseln bei einigen wichtigen Modellen, zum Beispiel dem 3er Touring, wegen seiner hohen Beliebtheit vor allen Dingen Beeinträchtigungen hatten beim Absatz in Europa. Muss man ganz klar sagen, der Touring ist ein wichtiges Modell für Europa und der wird jetzt sukzessive in den Markt eingeführt. Also das heißt, dort hatten wir es mit einem Modellwechsel zu tun. Dann im zweiten Halbjahr, das möchte ich an der Stelle auch sagen, werden die neuen Modelle und Varianten der Volumenmodelle BMW 1, also der Dreitürer, ich habe den Touring bereits erwähnt, und natürlich auch die Überarbeitungen vom 7er und vom X1 verfügbar sein. Vor allen Dingen Neueinführung des X1 in Nordamerika. Aber lassen Sie mich zuerst noch auf einzelne europäische Märkte eingehen. Wir konnten in europäischen Märkten in einigen Regionen Zuwächse verbuchen, muss man sagen, während in Südeuropa weiterhin wir vor Herausforderungen stehen. In Spanien, um konkret zu werden, wurden im ersten Halbjahr 19.195 Fahrzeuge verkauft. Dies entspricht einem Rückgang von roundabout 10%. Auch in Italien wurden deutlich weniger Fahrzeuge als im Vorjahr ausgeliefert, nämlich 33.534, das war ein Rückgang von 12,7%. In Frankreich lagen dagegen die Auslieferungen nur leicht unter Vorjahr, minus 2,2%. So, in UK, einer unserer wesentlichen Märkte in Europa, war mit 84.870 Fahrzeugen ein Zuwachs von 1,5% zu verzeichnen. Das heißt, auch Europa war heterogen, aber eindeutig Länder wie Italien und Spanien auf dem Rückgang. Jetzt nach Asien. In Asien hat die BMW Group deutliche Zuwächse verbucht und verkaufte 238.731 Fahrzeuge. Das war ein Zuwachs in Asien von 25,6% im ersten Halbjahr. In China konnte die BMW Group deutliche Zuwächse verbuchen. Seit Jahresbeginn konnten insgesamt 159.358 Fahrzeuge abgesetzt werden. Das waren roundabout plus 30%. So, Sie merken, je nachdem, welche Weltregion man betrachtet, hat man Wachstum oder man hat Rückgänge. Jetzt vielleicht noch ein Satz zu Nordamerika. In Nordamerika wurden im ersten Halbjahr insgesamt 177.423 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Das war ein Plus von 10,3%. Und wir erwarten uns durch die Einführung des neuen BMW 3er mit Allradantrieb, wie es Herr Eichinger schon gesagt hat, im September, sowie den Start des BMW X1 in den USA, war bisher nicht zur Verfügung. Wir erwarten deshalb in der zweiten Jahreshälfte, vor allen Dingen ab September, dass wir in den USA deutlich zulegen werden. So, das war mal ein Kaleidoskop von verschiedenen Märkten.
Gut, jetzt haben wir noch eine Frage offen. China, Wachstumsabschwächung, aktuelle Situation, Herr Dr. Eichinger.
Ja, Herr Reithofer hat es ja schon erwähnt, 159.000 Einheiten, das ist erstmal ein Wachstum von 31%. Der Gesamtmarkt wird erwartet mit einem Wachstum von 7% auf 13 Millionen Einheiten. Das heißt, wir haben noch sehr hohe Wachstumsraten, aber halt nachlassen. Das liegt natürlich auch am Basiseffekt. Inzwischen ist der Absolutwert natürlich auch schon deutlich gestiegen. Wir liegen eben bei 159 schon zum Halbjahr. Zum anderen gibt es schon auch eine spürbare, ja, ein spürbares Nachlassen der wirtschaftlichen Dynamik. Das haben Sie ja auch mitbekommen. Von 8-9%, da gehen wir jetzt runter auf 6,5-7%. Die Chinesen spüren selbstverständlich auch die Krise in Europa. Das ist ein wichtiger Absatzmarkt für die Chinesen. Und auf der anderen Seite ist immer noch die Frage offen, wie sich der Immobiliensektor dort weiterentwickelt. Gleichzeitig hatten wir doch eine sehr restriktive Kreditvergabe zu verzeichnen mit entsprechenden Quotenregelungen. All das hat zu der Einschätzung geführt, dass wir sagen, wir rechnen insgesamt für das Jahr mit einem Wachstum von 20-25%. Das heißt, wir gehen von einer leichten Abschwächung der Wachstumsdynamik aufgrund dieser Faktoren im zweiten Halbjahr aus.
Gut, Kollegen und Kolleginnen, bitte zu beachten, es ist jetzt 10.52 Uhr, also wenn es gut läuft, haben wir noch Zeit für zwei Fragen. Jetzt würde ich die nächste Frage bitten.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir bitten Sie, sich während der verbleibenden Fragen-Antwortrunde auf zwei Fragen zu begrenzen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Die nächste Frage kommt von Herrn Martin Brehm von der Münchner Merkur. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage zu dieser Produktion in Niederlanden, Netcar. Können Sie da ein bisschen was Näheres sagen? Das Zweite ist, es war vorher ja schon von Kurzarbeit die Rede, so weit will ich nicht gehen, aber wie sieht es denn so insgesamt mit der Auslastung der Werke aus? Bauen Sie weiter an Zeitkonten im Plus auf oder geht das langsam ins Minus? Wie sieht es so insgesamt dort aus? Das wäre es, danke.
Die Frage gebe ich weiter an den ehemaligen Produktionsvorstand und heutigen Vorstandsvorsitzenden, Herr Reithofer, bitte.
Ich meine, Herr Brehm, zuerst möchte ich mal folgendermaßen anfangen, Ihre Frage zu beantworten. Wir haben uns ja vorgenommen, im Jahr 2016 ein Absatzziel von über 2 Millionen Fahrzeugen zu erreichen. Und für dieses Absatzziel brauchen wir natürlich Produktionskapazitäten. Wir wollen weiterhin Mini in die Zukunft entwickeln, was natürlich auch bedeutet, dass weitere Mini-Modelle mittelfristig zusätzliche Fertigungskapazitäten erfordern werden, die über die maximale Produktionskapazität des Werkes Oxford hinausgehen werden. So, und wir haben uns jetzt die Frage gestellt, wie können wir möglichst flexibel sein in unserem Handeln? Und wie Sie wissen, wird ja momentan bei Magna Steyr der Mini Countryman produziert. Es wird auch der Mini Paceman, der, ich sag mal, bald auf den Markt kommt, bei Magna Steyr produziert werden. Und wir müssen uns jetzt die Frage stellen, wo produzieren wir weitere Mini-Modelle? Und wie muss die Mini-Produktion ausgebaut werden, vor allen Dingen in Europa, um möglichst flexibel zu sein? Und wir haben uns deshalb entschieden, einen Auftragsfertiger, einen zweiten Auftragsfertiger für uns aufzubauen, und das wird Netcar sein. Und damit haben wir für die europäische Produktionskapazität im Prinzip zwei Auftragsfertiger. Der eine ist Magna Steyr und der andere wird Netcar sein. Und wir finden das gut, auch unter dem Gesichtspunkt einer Flexibilität, was Produktionskapazitäten angeht, die uns natürlich durch zwei Auftragsfertiger zur Verfügung steht. Dann Auslastung der Werke war Ihre nächste Frage. Wir haben natürlich weiterhin eine hohe Auslastung der vorhandenen Werke. Weiterhin natürlich auch eine starke Auslastung von Werken wie Leipzig, Dingolfing und Landshut. Und wir unterhalten uns ja momentan darüber, wie können wir für unser mittelfristiges Wachstumsziel im Jahr 2016 Kapazitäten zur Verfügung stellen und sie nicht zu reduzieren. Und ich möchte an der Stelle nochmal betonen, Kurzarbeit ist für uns überhaupt keine Rede.
Vielen Dank, Herr Brehm. Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Frau Preisinger von Reuters. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ich hätte noch zwei kleine Nachfragen. Und zwar, wenn Sie in Brasilien weiter in konstruktiven Gesprächen sind, suchen Sie parallel noch weiter in Mexiko nach einem Standort? Und wie ist der Stand mit PSA zu Ihrem Joint Venture? Sie wollen sich ja trennen. Gibt es da neue Entwicklungen?
Gut, dann beginnen wir mit der Frage PSA. Die wird Herr Dr. Eichinger beantworten und danach nochmal wegen weiterer Standorte Herr Reithofer. Herr Eichinger, bitte.
Ja, zunächst mal muss man feststellen, durch die Beteiligung von General Motors am PSA haben sich natürlich die Rahmenbedingungen für das Joint Venture geändert. Zu der Einschätzung kommen beide Seiten und wir sind jetzt derzeit in intensiven Gesprächen letztendlich festzulegen, wie wir mit der Situation umgehen. Ich gehe davon aus, dass wir dann in Kürze auch eine Lösung haben werden, aber nachdem wir noch mitten im Prozess stecken, kann ich da momentan noch nicht mehr dazu sagen.
Herr Reithofer, bitte.
Sie haben gefragt, möglicher Standort Mexiko. Also da möchte ich nur darauf antworten. Wir haben natürlich im Rahmen unserer langfristigen Produktions- und Wachstumsstrategie untersuchen wir regelmäßig verschiedene Länder als mögliche Standorte für zukünftige Produktionen. Dies erfolgt natürlich bei uns im Rahmen von Planspielen auch unabhängig von konkret anstehenden Standortentscheidungen. Und lassen Sie mich sagen, es gibt derzeit keine Pläne, im Mittelfristzeitraum in Mexiko ein Werk zu errichten.
Dankeschön. Frau Preisinger, letzte Frage jetzt.
Die letzte Frage kommt von Frau Vanessa Fuhrmann von Wall Street Journal. Bitte sprechen Sie jetzt.
Ja, guten Morgen. Können Sie uns bitte sagen, inwiefern den schwächeren Euro eine Rolle bei den Umsatz- und Ergebnisentwicklung gespielt hat und was für einen Effekt erwarten Sie in der zweiten Hälfte?
Das ist die richtige Frage für den Finanzvorstand der BMW AG. Ich gebe gleich weiter an Herrn Eichinger.
Der Euro hat eine Rolle gespielt, und zwar sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis. Im Ergebnis ist es so, dass wir jetzt zum Halbjahr einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag positiv zu verbuchen hatten. Und wir gehen davon aus, dass wir bis Jahresende einen mittleren bis höheren dreistelligen Millionenbetrag positiv entsprechend buchen können. Das ist das, was wir heute sehen. Und wie gesagt, auch der Umsatz wäre währungsbereinigt niedriger gewesen. Also wir reden da in der Größenordnung von um die 5% rum. Ja.
Gut, wir sind genau im Zeitrahmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank für Ihr Interesse an der heutigen Telefonkonferenz. Wir wünschen Ihnen nun, auch im Namen der BMW AG, erholsame Sommerferien. Alles gut, kommen Sie gesund wieder und bis bald. Dankeschön.